Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Menpora sagte, die FIFA habe ein Büro in Jakarta, um sich auf die U20-Weltmeisterschaft vorzubereiten. Indonesien ist Gesamtmeister bei der 14. Asiatischen Drachenboot-Meisterschaft in Thailand. Der koordinierende Wirtschaftsminister Erlangga sieht drei Möglichkeiten für die Entwicklung strategischer Wirtschaftsgebiete. Industrieminister schätzt neue Investitionen des italienischen Automobilgiganten. Indonesischer Handelsminister ist den Philippinen dankbar, dass sie die Schutzmaßnahmen von Semen Indonesia stoppen. Das Ministerium für Energie und Bodenschätze und das Industrieministerium weihen das Solarschindelkraftwerk PLTS in Bogor ein. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Minister für Jugend und Sport Zainuddin Amali hat angekündigt, dass die FIFA ein Büro in Jakarta haben wird, um sich auf die U20-Weltmeisterschaft vorzubereiten, die vom 20. Mai bis 11. Juni 2023 stattfinden soll. Während der Teilnahme am Open Golf Turnier des Verbandes der Journalisten von Osiava Porwanas 2022 in Malang, Osiava, fügte er hinzu, dass die Regierung ein spezielles Büro für die FIFA in Jakarta vorbereitet habe. Der Minister fuhr fort, das FIFA-Sonderbüro werde die Koordination mit dem Verband der indonesischen Fußballmannschaften PSSI als lokales Komitee, dem Ministerium für Jugend und Sport und dem Ministerium für Bau und Sozialwohnung als Verantwortlichen für die Vorbereitung der U20-Weltmeisterschaft erleichtern. Zitiert von der Pressemeldung des indonesischen Ministeriums für Jugend und Sport und des Ministeriums für Bau und Sozialwohnung unterscheidet sich die Durchführung der U20-Weltmeisterschaft 2023 von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar, an der die Senior-Nationalmannschaft teilnimmt. Das indonesische Team ist Gesamtmeister bei der 14. Asiatischen Drachenboot-Meisterschaft in Rayong, Thailand am 23. November 2022 geworden. Gemäß der Pressemitteilung des Vorstands des Indonesian Rudersportverbands, die am Mittwoch, den 23. November bei rri.co.id eingegangen ist, findet die Asiatische Rudermeisterschaft vom 19. bis 21. November 2022 statt. Indonesien wurde Gesamtmeister, nachdem es 11 Goldmedaillen gewonnen und eine Bronzemedaille von 15 Startnummern errungen hatte. am dritten oder letzten Tag der Meisterschaft gewann das Indonesia-Team 3 Goldmedaillen und eine Bronzemedaille in 5 großen Finalnummern. Am ersten Tag errang Indonesien 4-mal Gold in 5 großen Finals und am zweiten Tag 4-mal Gold in 5 großen Finals. An der Meisterschaft nahmen Teams aus 12 Ländern teil, die in 15 Nummern antraten. Die Teilnehmer kamen aus Australien, Kambodscha, China, Taipei, Hongkong, Indien, Myanmar, Malaysia, Nepal, Singapur, Thailand und Indonesien. Es gibt 3 aktuelle Themen, die Entwicklungsmöglichkeiten im strategischen Wirtschaftsraum Indonesiens darstellen und sich derzeit in der Welt entwickeln, nämlich die grüne Industrie, die intelligente Industrie und die Halal-Industrie. Dies wurde vom koordinierenden Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto in einem Buchgespräch mit dem Titel Wirtschaftszone, Existenzchancen und Herausforderungen am Dienstag diskutiert. Er sagte weiter, die grüne Industrie fordere ein umweltfreundliches Industriekonzept durch den Bau eines Öko-Industrieparks. Laut Airlangga sei dieses Konzept die Form der Entwicklung eines Industriegebiets der dritten Generation, das mit einer angemessenen und integrierten Infrastruktur ausgestattet ist. In Bezug auf die Entwicklung der Halal-Industrie sagte Minister Airlangga, derzeit gäbe es 3 Halal-Industriegebiete, nämlich das moderne Cikande-Industriegebiet, Bintan-Inti-Industriegebiet und das Industriegebiet Halal Safe and Lock Sidoarjo in Ossiava. Ein Automobilunternehmen aus Italien, PT Piaggio Indonesia, hat offiziell eine Motorradfabrik in Indonesien, die seit der Grundsteinlegung am 9. November 2021 mit dem Bau begonnen hat. Bei der Einweihung des Piaggio-Werks in Cikarang West Java in Jakarta erklärte der indonesische Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita, dass die Produktionsstätte der Piaggio-Gruppe auf einer Fläche von 6 Hektar mit einer anfänglichen Produktionskapazität von 10.000 Einheiten pro Jahr in die kommerzielle Phase eingetreten sei. Er setzte die neue Investition, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Steigerung der Produktion von 2 Rädern und die Steigerung der Wertschöpfung im Inland mit der Eröffnung der neuen Fabrik. Der Minister hofft, dass dies ein neuer Meilenstein in der zunehmenden Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Italien wird. Minister Agus Gumiwang sagte, diese Einweihung sei ein Beweis dafür, dass die Industrie weiter expandiere und zum Wirtschaftswachstum Indonesiens beitrage. Der Minister forderte Piaggio auch auf, die Verwendung lokaler Komponenten zu erhöhen, insbesondere Komponenten, die von der kleinen und mittleren Industrie hergestellt werden, und die Komponenten der kleinen und mittleren Industrie dabei zu unterstützen, in die globale Lieferkette von Piaggio aufgenommen zu werden. Der indonesische Handelsminister Zulkifli Hasan ist dankbar für die Entscheidung der philippinischen Regierung, die Umsetzung von Handelsschutzmaßnahmen für indonesische Zementprodukte einzustellen. Minister Zulkifli Hasan erklärte am Mittwoch, dem 23. November in Jakarta, dass diese gute Nachricht frischen Wind bringt und die Wettbewerbsfähigkeit des indonesischen Zements auf dem philippinischen Markt wiederherstellen kann. Der Minister hofft, dass die indonesischen Zementhersteller ermutigt werden können, den indonesischen Zementexport auf den philippinischen Markt zu beschleunigen und die Exportleistung außerhalb von Öl und Gas zu verbessern. Die philippinische Regierung hat beschlossen, die Schutzmaßnahmen für indonesische Zementprodukte seit ihrer Einführung am 22. Oktober 2019 nicht zu verlängern. Daher unterliegt Indonesien ab dem 22. Oktober 2022 nicht mehr den Schutzmaßnahmen für Abgabe für Chemieprodukte in der Größenordnung von 8 bis 10 philippinischen Pesos pro 40 Kilogramm Chemiesack. Der Handelsminister erklärte, dass die philippinische Regierung diese Entscheidung getroffen habe, weil auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse während des Untersuchungszeitraums keine ernsthaften Schäden an der einheimischen Industrie der Philippinen festgestellt worden seien. Das indonesische Ministerium für Energie und Bodenschätze und das indonesische Industrieministerium haben das Solarschindelkraftwerk PLTS im Besitz von PT Indokartsa Tbk mit einer Kapazität von 4,8 Megawatt Peak MWP eingeweiht. Die Direktorin für verschiedene neue und erneuerbare Energien des Ministeriums für Energie und Bodenschätze, Andrea Febi Misna, sagte während der Einweihung der Indokartsa Fabrik in Citerup des Bezirk Bogor der Provinz West Java, dass der Einsatz von Solarschindelkraftwerk eine der Bemühungen sei, den Energienotstand zu überwinden. Das private Solarschindelkraftwerk ist mit mehr als 1.800 Modulen ausgestattet und produziert rund 6.800 Megawattstunden erneuerbaren Strom, sodass es den Schätzungen zufolge in der Lage sein wird, die CO2-Emissionen rund 5.400 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen zu reduzieren. Laut Andrea ist Solarschindelkraftwerk eines der Programme, die von der Regierung vorangetrieben werden, die Lücke bei der Erreichung des Ziels des erneuerbaren Energiemix zu schließen. Das Solarschindelkraftwerk ist eine Lösung zur Nutzung erneuerbarer Energien in den Städten, in denen Land begrenzt ist. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.188,67 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.510,3 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.692,25 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig, bei einer Temperatur von 26 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatie Indonesien mit dem Titel Die indonesische Botschaft fördert den Tourismus und indonesische Produkte beim Wellington Lantern Festival. Die indonesische Botschaft in Wellington fördert den indonesischen Tourismus und die indonesischen Produkte bei den Menschen in Neuseeland durch die Teilnahme an der Kulturausstellung des Wellington Lantern Festivals. Das Festival fand 2 Tage lang am 18. und 19. November statt und bot verschiedene lokale und ausländische kulturelle Kunstdarbietungen, Live-Musik und verschiedene Arten von kulinarischen Köstlichkeiten. Laut Aussage der indonesischen Botschaft in Wellington führte der indonesische Pavillon beim Kulturfestival den Tourismus ein und förderte den Tourismus, indem er Videos, Banner und Broschüren mit verschiedenen touristischen Zielen in Indonesien zeigte und Souvenirs in Form von Fächern und Stiften zur Verfügung stellte. Der indonesische Pavillon zeigte auch eine Reihe kreativer Produkte wie Accessories, Basteltaschen, Krawatten, die im Allgemeinen die Nuancen von Batik und Weben hatten. Andere indonesische Produkte, die in den Supermarkt gekommen sind und in Neuseeland ziemlich bekannt sind, werden ebenfalls neu beworben, darunter Kaffee, Waffelprodukte, Instant-Nudeln, Chili-Sauce, Süßigkeiten, Kokoswasser und Kokosmilchgetränke, Taschentücher und Fertigprodukte für Gewürze, indonesisches Spezialgewürz. Um die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zu ziehen, wurde der indonesische Pavillon auch mit verschiedenen Arten von typischen indonesischen Marktsnacks wie Lupiskuchen, Martabak, Peyek, Risol bis hin zu Chicken Satay gefüllt. Darüber hinaus dürfen Besucher kostenlos Kaffee probieren, um die Art des Indonesian Arabica Cafés aus Sibalanga, North Sumatra, weiter vorzustellen. Der in einer Reihe von Verkaufsstellen und Cafés in Wellington erhältlich ist. Anlässlich der kulturellen Aufführung führte Indonesien auch das Spiel von fast 100 Anklungen auf, an dem Zuschauer teilnahmen, die von Mitarbeitern der indonesischen Botschaft in Wellington als Dirigent geleitet wurden, was von den Besuchern bezeugt wurde. Außerdem wurde beim Wellington Lantern Festival die Luminosity Fahrt vorgestellt, das Fahrzeug zeigt verschiedene dekorative Beleuchtungssymbole aus mehreren teilnehmenden Ländern, darunter Indonesien mit dem Komodo-Drachen. Die Komodo-Laterne habe die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich gezogen, die sich bemühten, vor der Ikone Fotos zu machen, sagte die indonesische Botschaft in Wellington in einer Erklärung. Liebe Zuhörer, das war Diplomatie Indonesien. Hier sind einige historische Ereignisse, die am 24. November in einigen Teilen der Welt passierten, wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 24. November 1914, der Geburt von Professor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani ist ein indonesischer Staatsmann und Politiker, der am 24. November 1914 in Surabaya geboren wurde. Seit seiner Jugend engagiert sich Ruslan in der Jugendorganisation Indonesia Muda, die von den holländischen Kolonialherren als gefährlich angesehen wurde. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens war er am 10. November 1945 in Surabaya am Kampf gegen die Alliierten beteiligt. Während der Regierungszeit von Präsident Soekarno diente Ruslan Abdul Ghani als Informations- und Außenminister. Während der Regierungszeit von Präsident Suharto war Ruslan Abdul Ghani der indonesische Botschafter bei den Vereinten Nationen. Am 24. November 1992 stürzte ein Flugzeug der China Southern Airlines in Yangshuo ab. Das Flugzeug der China Southern Airlines stürzte am 24. November 1992 in Yangshuo, Guilin, China ab. Die Boeing 737 der China Southern Airlines Flugnummer 3943 flog von Guangzhou nach Guilin und stürzte im Dorf Tuling, Landkreis Yangshuo, Guangxi in einen Bergrücken. Das Flugzeug beförderte 133 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder starben bei dem Unfall. Unter den Passagieren befanden sich 3 Passagiere aus Kanada, 2 aus Spanien, 9 aus Taiwan und 1 aus Macau. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 24. November 2013, als der Iran das Atomabkommen unterzeichnete. Der Iran und die Länder, die Mitglieder der P5+1-Gruppe sind, nämlich die Vereinigten Staaten, Großbritannien, China, Frankreich, Russland und Deutschland, haben am 24. November 2013 in der Schweiz in Genf ein Abkommen zur Einstellung des iranischen Nuklearprogramms unterzeichnet. Im Gegenzug erhielt der Iran mehr als 7 Milliarden Dollar an Erleichterungen bei Wirtschaftssanktionen. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Milikku, tanda. semakin sulit bagiku untuk bisa berpaling.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien behandelt heute das Thema Die Welt braucht das Tod. Das Mangrovenrehabilitationsprogramm in Nord-Kalimantan. Die indonesische Regierung will die Rehabilitation von Mangroven in der Provinz Nord-Kalimantan beschleunigen, indem sie finanzielle Unterstützung von der Weltbank erhält. Die Mangrovenrehabilitation stützt sie also nicht nur den regionalen Etat APBD und den Stadtetat APBN. Dies sagte der Gouverneur von Nordkalimantan, Zainal Arifin Paliwang, am Montag, den 21. November, während einer Audienz für die Beschleunigung der Mangrovenrehabilitation durch das indonesische Programm der Mangrovenküstenresilienz M4CR mit dem Leiter der Torf- und Mangrovenwiederherstellungsbehörde BRGM Hartono im Tarakan Plaza Hotel, Tarakan, Nord Kalimantan. Gouverneur Jana erklärte, dass die Rehabilitation der Mangroven im Jahr 2023 schrittweise beginnen wird, mit einem Ziel von 24.540 Hektar Land bis 2025. Zuvor hatte die Regierung im Jahr 2021 auch eine solche Pflanzung durchgeführt, um die Erhöhung der Volkswirtschaft zu fördern. Der Unterschied für 2020 werden Mangrovenpflanzungen in mehreren Jahren durchgeführt, damit sie sich nicht nur auf den Pflanzprozess, sondern auch auf die Pflege konzentrieren. Gouverneur Zainal sagte weiter, es gebe auch Aktivitäten zur Dorfstärkung, die das Mangrovenmanagement begleiten, sowie wirtschaftliche Verbesserungspakete in Form der Stärkung von Unternehmen im Zusammenhang mit ihrem Management. Inzwischen sagte der Leiter der BRGM-Behörde Hartono, dass Nord-Kalimantan eines der Pilotprojekte für die Umsetzung des Programms der indonesischen Mangroven-Fokusten-Resilienz MVCR sein werde. Dieses Programm zielt darauf ab, das Mangroven-Management und die Lebensgrundlage lokaler Gemeinschaften in ausgewählten Küstenlandschaften zu verbessern. Zu den Hauptkomponenten des M4CR-Programms gehört die Stärkung von Maßnahmen und Institutionen für die Bewirtschaftung von Mangroven. Danach folgen die Rehabilitation und Bewirtschaftung von Mangrovenlandschaften auf nachhaltige Weise zur Unterstützung des nationalen Mangrovenschutzes auf einer Fläche von 700.000 Hektar. Die nächste Komponente ist die Verbesserung der Lebensgrundlage der Menschen, die in der Nähe von Mangroven leben. Die letzte Komponente ist das Programmmanagement. Die M4CR-Mittel werden von der Entwicklungsverwaltungsagentur BPDLH in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt und Fortwirtschaft KLHK, Torf- und Mangrovenwiederherstellungsbehörde BRGM, dem Koordinationsministerium für Maritime Angelegenheiten und Investitionen verwaltet, sowie aktiver Beteiligung der regionalen Regierung. next with this project in Phil Provinsen umgesetzt, nämlich Rio, North Sumatra, North Kalimantan und Ost Kalimantan. Das war unser Indonesien.
Bagaimana bisa kau jatuh cinta dengannya? Bagaimana mungkin kau lebih memilih dia? Mengapa kini kau menghilang seketika? Mengapa kini kau berpaling bersamanya? Dulu kau bilang ku akhir penantian. Dulu kau bilang ku akhir pencarian. Dulu kau bilang akulah segalanya. Semua hanya janji yang tidak kau tepati. Kini nyatanya pergi memilihnya. Kini nyatanya lihat kau bersamanya. Kini nyatanya ku harus penuh luka. Semua hanya janji. Yang tak punya arti. Bagaimana mungkin kau mempermainkan semua? Bagaimana bisa aku tak tahu segalanya? Ternyata ku salah telah mengiyakan semua.
Ternyata ku salah
selalu mudah percaya. Dulu kau bilang ku akhir penantian. Dulu kau bilang ku akhir pencarian. Dulu kau bilang akulah segalanya. Semua hanya janji yang tidak kau. Tanya, lihat kau bersamanya. Kini nyatanya ku harus penuh luka. Semua hanya janji. Mengapa semuanya terjadi? Mengapa semuanya terjadi? Semua hanya janji yang tak punya arti.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen den Strand Pecaron vorstellen. Libus Führer auf der Seereise nach Kebumen Zentral Java gibt es ein Touristenziel mit dem Strand Pecharon. Dieser Strand ist noch relativ naturbelassen und von der Öffentlichkeit unberührt. Er liegt etwa 40 Kilometer vom Stadtzentrum von Kebumen entfernt. Der Pecharon Strand ist einer der schönsten Strände an der Südküste der Insel Java. Der Strand der See im Dorf Srati im Distrikt Ayah im Bezirk Kebumen Zentral Java befindet, kann als verstecktes Juwel bezeichnet werden, da er noch natürlich ist. Um diesen Strand zu betreten, müssen Sie eine Eintrittskarte von 10.000 Rupiah pro Person bezahlen. Für Fahrzeuge werden erneut Fahrgebühren erhoben. Die Gebühr beträgt 2.000 Rupiah für Motorräder und 5.000 Rupiah für Autos. Die Betriebszeiten dieses Strandes betragen 24 Stunden. Liebe Zuhörer, der Pecharon Strand hat seine besonderen Eigenschaften mit seinen schönen Felsen. Die Aussicht auf diesen Felsen ist ein geeigneter, beliebter Fotopunkt für Touristen, die kommen. Wie andere Strände in Kebumen hat der Pecharon grauen Sand. Sie können sich auf den Sandstrand sitzen und entspannen, während sie auf das wunderschöne blaue Meer blicken. Wenn Sie gerne angeln, ist der Strand von Pecharon ein geeigneter Ort zum Angeln. Vergessen Sie nicht, auch die Frische des Meereswassers dieses Strandes beim Schwimmen oder Spielen zu spüren. Dieses Touristenziel ist auch mit Einrichtungen, die an mehreren Touristenorten an der Küste übrig sind, wie zum Beispiel Gebetsstätten, öffentliche Toiletten, sauberes Wasser und einige einfache Restaurants ausgestattet. Und wenn Sie den Pecharon Strand besuchen, können Sie auch die Flussmündung zum Surumane Strand überqueren, der sich direkt neben dem Pecharon Strand befindet. Liebe Hörer, das war nun Baris Indonesia mit dem Pecharon Strand. Auf Wiedersehen!
Mendengarkan lagu, mungkinkah ku terlanjur melupakan sesuatu diri.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Dieses Mal berichten wir von der Auszeichnung für Raja Ampat. Einige Reiseziele in Indonesien haben internationale Auszeichnung erhalten. Eines davon ist Raja Ampat. Raja Ampat in West Papua wurde von Lonely Planet ausgezeichnet. Raja Ampat wurde als eines von 6 globalen Reisezielen aus der ganzen Welt ausgewählt, die als Reiseziele empfohlen werden, die im Jahr 2023 als Entspannungsziel besucht werden müssen. Das Reiseziel, das für seine Unterwasserschönheit berühmt ist, wurde als Ziel zum Entspannen, zum Entfliehen von der Hektik, zum Loslassen von Müdigkeit und als Ort zum Finden von Ruhe und Frieden ausgewählt. Die anderen 5 Reiseziele, die in derselben Kategorie ausgezeichnet wurden, waren Chalkidiki, Griechenland, Jamaika, Dominika, Malta und Jordanien. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Salahuddin Uno sagte, diese Auszeichnung bringe Hoffnung für den Aufstieg von qualitativ hochwertigen und erstklassigen indonesischen Tourismusdestinationen. Gleichzeitig beweist es, dass sich der zukünftige globale Tourismustrend von den alten 3S, nämlich Sun, Sonne und See, zu den neuen 3S, nämlich Spiritualität, Gelassenheit und Nachhaltigkeit, gewandelt hat. Laut Sandiaga Uno ist Raja Ampat ein Beispiel für eine völlig neue 3S-Destination. Ein Beispiel ist das Dorf Arborek im Bezirk Raja Ampat. Dieses Dorf ist ein Pilotprojekt von einem erfolgreichen Tourismusdorf, um ein qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Tourismusziel zu werden. Raja Ampat wurde ausgewählt, weil die Korallenriffe und Tauchplätze in dieser Gegend weltweit einzigartig sind. Seine weniger überfüllte Atmosphäre kann für ausländische Touristen eine Alternative zu Indonesiens Neujahrinsel sein. Die stellvertretende Marketingbeauftragte des Tourismusministeriums, Nimade Ayu Martini, hofft, dass diese Auszeichnung dazu beitragen wird, das Bewusstsein der internationalen Gemeinschaft für Raja Ampat und Indonesien zu steigern und alle indonesischen Tourismusakteure dazu anzuspornen, das Management neuer 3S-Destinationen noch aktiver zu verbessern. Die Auszeichnung von Lonely Planet ergänzt die Reihe von Auszeichnungen, die Wonderful Indonesia im Laufe des Jahres 2022 erhalten hat. Zuvor wurde Bali in der Version der 10 glücklichsten Urlaubsziele der Welt von Club Med, einem Reise- und Tourismusveranstalter mit Sitz in Frankreich, an erster Stelle geführt. Lonely Planet ist ein vertrauenswürdiger globaler Tourismusmedienanbieter von Informationen für Reisende auf der ganzen Welt, nämlich Lonely Planet's Best in Travel Destination for 2023. Di liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Heute spielen wir für Sie ein Poplied von der Band Potret. Potret ist eine Band aus Jakarta, die im Jahr 1995 gegründet wurde. Seine Mitglieder bestehen aus 5 Personen, nämlich Melly Kuslau als Gesang, Nikita Dompas Gitarre, Anto Hood Bass, Verika Siman Keyboards und Aksan Schumann Schlagzeug. 2 Jahre nach dem Erfolg ihres ersten Albums mit dem Titel Potret veröffentlichten sie im Jahr 1997 das Album Potret 2 mit der Flagship-Single Salah. Seine geradlinigen und einfachen Texte können indonesische Popmusikliebhaber in ihren Bann ziehen. Das Lied Salah wirft das Thema der Untreue auf, die in einer Beziehung zwischen Liebenden auftritt. Liebe Musikfreunde, hier ist die Band Potret mit dem Lied Salah. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Padahal aku tak pernah ada di rumah.
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.